The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 8. Oktober. Stell dir vor, es ist Wehrdienst und keiner geht hin. So lässt sich zusammenfassen, warum die Union das Wehrdienstgesetz von Boris Pistorius, das eigentlich in dieser Woche in die parlamentarischen Beratungen gehen sollte, gestoppt hat. Denn bei CDU und CSU glaubt man nicht, dass ein attraktiverer gestalteter Dienst an der Waffe genügend Freiwillige locken wird. Friedrich Merz hat diese Bedenken in der Sendung von Karin Mioska in folgende Worte gepackt.
Ich bin dafür, dass wir das machen, was wir im Koalitionsvertrag verabredet haben, nämlich vorläufig freiwillig. Aber ich vermute, es wird bei Freiwilligkeit allein nicht bleiben.
Im Koalitionsvertrag steht, ich zitiere, wir schaffen einen neuen attraktiven Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Zitat Ende. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett im August verabschiedet. Der sieht zwar auch vor, dass aus dem Freiwilligen ein verpflichtender Dienst werden kann, nämlich wenn entweder die Rekrutierungsziele nicht erreicht werden oder die Sicherheitslage ein schnelleres Aufwachsen der Truppe erfordert. Allerdings, konkrete Zielmarken und Fristen enthält dieser Gesetzentwurf nicht. Genau das kritisiert die Union und da hat sie durchaus einen Punkt. Markus Söder hat es auf Markus Söder Art so formuliert.
Ich finde, ein Land, dem die Demokratie wichtig, die Freiheit wichtig ist, der muss auch einen eigenen Beitrag leisten. Und darum sage ich Ihnen, wir brauchen keine Wischiwaschi, sondern wir brauchen eine klare Wehrpflicht.
Es ist wichtig. Was Söder mit Wischiwaschi meint, ist das Fehlen einer klaren Vorgabe, wie Deutschland seine NATO-Ziele erreichen will. Demnach muss die Bundeswehr bis 2029 eine Gesamtstärke von 260.000 Soldaten erreichen, plus 200.000 Reservisten. Schon jetzt hinkt die Truppe hinterher. Sie liegt bei den aktiven Soldaten um 30.000 hinter der geplanten Zahl für dieses Jahr. Für ein Land, das bis 2029 kriegstüchtig sein muss, wie es Bundesverteidigungsminister Pistorius bereits im Sommer vergangenen Jahres für Deutschland vorgegeben hat, ist das kein haltbarer Zustand. Erst recht nicht angesichts der aktuellen Lage, über die Pistorius sagt,
wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im kompletten Frieden.
Das eigentlich Bemerkenswerte an dem Streit in der Koalition ist, dass der SPD-Verteidigungsminister gegenüber einer Wehrpflicht, wie die Union sie will, alles andere als abgeneigt ist. Noch zu Ampelzeiten hatte er in Interviews erklärt, die Aussetzung der Wehrpflicht sei ein Fehler gewesen. Und er zeigte sich offen für eine allgemeine Dienstpflicht. Ich persönlich glaube, so Pistorius, dass sie sinnvoll sein könnte. Seine Partei glaubt das allerdings nicht. Und so beugte sich der Verteidigungsminister auf dem Bundesparteitag im Sommer einem Kompromiss, um einen Eklat in den eigenen Reihen zu verhindern. Parteiraison ist das eine, Staatsraison das andere. Dass die Union nun doch noch dafür streitet, einen konkreten Pfad festzulegen, ab welchem Zeitpunkt und welcher Rekrutierungszahl die Freiwilligkeit aufgegeben und eine Pflicht nötig wird, das ist vorausschauend und eben nicht fahrlässig, wie Pistorius es jetzt kritisiert hat. Damit spricht er, wie es von einem parteitagstreuen SPD-Politiker zu erwarten ist. Was wohl der Bundesverteidigungsminister Pistorius, der noch im vergangenen Jahr offen für eine allgemeine Dienstpflicht war, dazu sagen würde? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ökonomin Professor Veronika Grimm spricht über das neue Gutachten für das Wirtschaftsministerium, das eine schonungslose Bestandsaufnahme ist.
Nur wenn man gegenüber der Bevölkerung die Diagnose sehr klar stellt, kommt ja die Politik überhaupt erst in die Lage, handeln zu können.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt nimmt das neueste Investment der US-Regierung unter die Lupe. Außerdem sprechen wir über die Lockenrevolution von London und sagen bei Franz Josef Wagner. Ein Papier mit dem eher unscheinbaren Titel »Eine Wachstumsagenda für Deutschland« sorgt für Aufsehen. Es stammt von einem Beraterkreis, den Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche berufen hat. Diesem Kreis gehören renommierte Wirtschaftswissenschaftler an. Und das von ihnen verfasste Gutachten, es hat es in sich. Es wird eine dynamische Rente wie in Dänemark gefordert, wo sich das Renteneintrittsalter an der Lebenserwartung der Bürger orientiert. Die Rente mit 70 ist die aktuelle Zielmarke in Dänemark bis 2040. Ansonsten wird dem Patient Deutschland eine harte Diagnose ausgestellt. Deutschland falle wirtschaftlich zurück und Hoffnung auf Besserung gäbe es kaum. Die politische Bürokratie, sie lähmt alles. Professor Veronika Grimm ist Mitverfasserin dieses Gutachtens. Sie ist Professorin an der Technischen Universität Nürnberg und außerdem seit 2020 eine der 5 Wirtschaftsweisen. Ihren Blick auf die deutsche Wirtschaft im Detail, den hören Sie jetzt. Guten Morgen, Frau Grimm.
Guten Morgen.
Frau Grimm, Sie sind Mitglied eines von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reicher eingesetzten Beraterkreises. Und dieser Kreis hat nun ein Gutachten für eine Wachstumsagenda vorgelegt. Und in diesem Gutachten konstatieren Sie, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Vergleich zu den USA und aber auch anderen europäischen Ländern deutlich hinterherhinkt. Was ist laut Ihrer Analyse die Ursache dafür?
Ja, die Ursachen sind vielfältig. Wir beobachten eben, dass seit 2019 und eigentlich sogar schon länger unsere Volkswirtschaft stagniert und sich in einer mittlerweile doch erheblichen Strukturkrise befindet. Und andere Volkswirtschaften, auch europäische Volkswirtschaften um uns herum wachsen. Das aktuelle Wachstumspotenzial, das ist so das Wirtschaftswachstum, das die Volkswirtschaft bei Normalauslastung hinlegen würde, das ist nur bei 0,3%. Und damit das sich ändert, muss investiert werden, vor allen Dingen auch technologischer Fortschritt realisiert werden und auch das Arbeitskräftepotenzial mobilisiert werden.
Lassen Sie uns nochmal zur Ursachenforschung gehen, weil ich das noch einmal genauer verstehen will. Das heißt, andere Länder, die genauso wie Deutschland von Corona betroffen waren, die genauso unter dem Ukraine-Krieg und dessen Folgen leiden, schaffen es trotzdem, ihre Wirtschaft ans Wachsen zu bringen. Und Deutschland schafft es nicht.
Das ist richtig. Also wir haben in der Studie eigentlich 2 wesentliche Gründe identifiziert. Das eine ist, dass doch deutliche Regulierungswirrwarr, das wir generiert haben. Also wir haben eine ganze Menge an Regulierung. Teilweise setzt das EU-Vorgaben um, aber Deutschland macht das eben immer besonders ordentlich. Und vor allen Dingen tun wir im Hochtechnologiebereich relativ vieles vorausschauend verhindern. Also wir überlegen uns schon vorweg, welche Risiken mit bestimmten Technologien einhergehen könnte. Das kann Biotechnologie, also so gentechnische Entwicklungen, medizinische Entwicklungen, moderne Medizin, wo man eben auch Datenanalyse betreiben muss und mithilfe von künstlicher Intelligenz und Patientendaten arbeitet. Oder das betrifft auch Nukleartechnik. Überall überlegen wir uns, was könnten für Risiken damit einhergehen und verhindern das schon von vornherein. Andere Staaten regulieren nach dem Innovationsprinzip, also lassen die Entwicklung erstmal laufen und regulieren dann, wenn es notwendig wird. Also wenn sich die Probleme klar abzeichnen, dann geht man darauf ein und das sollten wir auch stärker tun.
Regulierung ist das eine Wachstumshemmnis in Deutschland und das zweite?
Das andere ist, dass wir seit Jahrzehnten eigentlich die Ausgaben unserer sozialen Sicherungssysteme nicht dämpfen. Also man sieht das sehr deutlich. Die Sozialausgaben wachsen seit Jahrzehnten stärker als die Wirtschaftsleistung. Und das hat man sehr lange mit der Friedensdividende aufgefangen sozusagen, also weniger für Verteidigung ausgegeben und dadurch dann den Sozialstaat immer weiter aufgebläht. Und jetzt, seit das nicht mehr geht, seit eben dem russischen Angriff auf die Ukraine, macht man das mit Schulden. Und das ist natürlich nicht nachhaltig. Das geht auf Kosten der jungen Generation, die dann zukünftig weniger Spielräume haben. Und es belastet natürlich auch die Löhne, weil ein Teil wird über den Bundeshaushalt aufgefangen und ein Teil geht natürlich in höhere Abgaben und die Sozialabgaben steigen. Das macht die Arbeit teurer und senkt sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit. Und dann zusammen mit den hohen Energiekosten haben wir natürlich eine sehr geringe Attraktivität des Standorts.
Ihr Beraterkreis beschreibt die Lage sehr drastisch so: Unsere Diagnose ist beängstigend, es geht dem Land nicht gut. Und dann kritisieren Sie aber staatliche Versuche, Branchen und Unternehmen durch Subventionierung zu retten. Heißt das zum Beispiel mit Blick auf die Autobranche: Der massive Stellenabbau ist Teil des Strukturwandels und man muss ihn geschehen lassen?
Ja, wir plädieren schon sehr deutlich dafür, dass man den Strukturwandel geschehen lassen muss. Man muss natürlich aufpassen, dass es nicht zu disruptiv wird. Aber was wir sehen, ist, dass im verarbeitenden Gewerbe eben weniger Jobs sind, also dass Jobs abgebaut werden. Und aktuell, und das ist das Problematische, sehen wir, dass in Deutschland diese Verschiebung stattfindet hin in den Dienstleistungssektor, aber in den wenig produktiven Dienstleistungssektor, nämlich zum Staat, in den öffentlichen Sektor, in den Gesundheitssektor. Und das bringt uns natürlich kein Wachstum. Es müsste so sein, wie zum Beispiel es in den USA geschehen ist, in den Hightech-Sektor. Die wissensintensiven, aber hochproduktiven Dienstleistungen und eben auch moderne Technologien im Bereich Biotechnologie, Medizintechnologie, KI, da müsste Wachstum geschehen. Das verhindert aktuell die Regulierung und das führt eigentlich dazu, dass die Stagnation weitergeht, zumindest strukturell kein Wachstumspotenzial sich erarbeitet werden kann.
Jetzt hält der Kanzler einen Autogipfel ab und es wird ein Stahlgipfel folgen. Aus Ihrer Sicht ist das also Unsinn, vergebliche Liebesmühe sozusagen?
Ja, die Politik sollte sich weniger darauf konzentrieren, Subventionen zu verteilen an etablierte Industrien, sondern man sollte sich darauf konzentrieren, Chancen zu eröffnen, dass diese Industrien sich technologisch deutlich weiterentwickeln können. Das heißt nicht immer, dass man die Unternehmen, dass die in eine bedrohliche Lage kommen, sondern der Anreiz muss gegeben sein, dass man technologisch weiterkommt und sich in verschiedenen Bereichen wieder an die Spitze setzt. Das kann natürlich in der Automobilindustrie geschehen, wenn man zum Beispiel es einfacher macht, autonomes Fahren auch in Deutschland zu realisieren und die Modelle dann auch mit deutschen Daten zu trainieren. Beim Stahl, da muss man, glaube ich, der Realität ins Auge schauen. Wir sind kein Standort, wo wir den energieintensiven Teil der Stahlindustrie besonders gut machen können. Da sind wir nicht wettbewerbsfähig aufgrund der Standortbedingungen.
Jetzt sind Sie ein Beraterkreis, der von der Bundeswirtschaftsministerin eingesetzt worden ist. Und auch Ihr Gutachten ist auf der Website des Ministeriums veröffentlicht worden. Heißt das, die Bundeswirtschaftsministerin teilt Ihre Auffassung?
Also sie hat uns erstmal berufen, um eine Orientierung für die Wirtschaftspolitik zu haben, um sozusagen zu verschiedenen Themen, die gerade politisch diskutiert werden, auch eine gewisse Expertise an Bord zu holen. Wir sind aber ein unabhängiger Beraterkreis, also wir schreiben erstmal auf, was wir sehen und schreiben auch Ideen auf, wie wir wirtschaftspolitisch diese Themen adressieren würden.
Hat die Bundeswirtschaftsministerin denn schon signalisiert, welche Themen aus ihrem umfangreichen Gutachten sie aufnehmen wird? Also ich erinnere mich, sie hat ein Renteneintrittsalter von 70 ins Spiel gebracht. Wenn man das Rentenalter an die Lebenserwartung koppelt, ist es in ihrem Vorschlag sogar, dass man langfristig erst mit 73 in Rente gehen wird. Ist das ein Thema, was sie aufgreifen wird?
Ja, das Rententhema hat sie ja schon aufgegriffen, wobei 73 natürlich eine Horrorzahl ist, die würde entstehen, wenn man extrapoliert bis zum Jahr 2060. Nun kann sich bis dahin natürlich noch sehr viel tun. Also das, was erstmal in der kurzen Frist passieren wird, ist wesentlich harmloser. Das Interessante an der Kopplung des Renteneintrittsalters an die längere Lebenserwartung ist ja, dass die Proportion von Erwerbstätigen zu Rentnerinnen und Rentnern dadurch ziemlich konstant bleibt. Und das führt natürlich dazu, dass die Tragfähigkeit des Gesamtsystems auch erhalten bleibt und keine Schieflage bekommt, sobald die Leute älter werden. Das ist das Ziel und das führt nicht dazu, dass man in den jetzt ab 2030 in den darauffolgenden 10 oder 15 Jahren auch nur das Alter von 70 erreicht. Insofern muss man da Entwarnung geben, aber das sind sicherlich Themen, die die Ministerin aufgreift. Es gibt ein paar andere Vorschläge. Die Rente ist eben extrem teuer.
Die Rente mit 73. Auf diesen Vorschlag ist heute der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch in einer Pressekonferenz angesprochen worden. Und er hat dann gesagt, für die SPD sei das kein Thema, was ja nicht sonderlich überraschend ist. Dann aber hat er Sie, Frau Grimm, namentlich erwähnt. Er hat gesagt, angesichts Ihrer Social-Media-Aktivitäten stelle er sich die Frage, ob Sie, Frau Grimm, eigentlich eine richtige Beraterin seien. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Ja, kann ich schwer einordnen. Also ich poste natürlich relativ viel zu wirtschaftspolitischen Themen. Einfach deswegen, weil es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, die Brisanz der aktuellen wirtschaftspolitischen Lage auch in der Öffentlichkeit klarzumachen. Dass das nicht jedem und vor allen Dingen auch nicht immer der SPD gefällt, das kann ich verstehen. Aber nur, wenn man gegenüber der Bevölkerung die Diagnose sehr klarstellt, kommt ja die Politik überhaupt erst in die Lage, handeln zu können. Die Wählerinnen und Wähler müssen ja verstehen, warum vielleicht auch schwierige Entscheidungen getroffen werden, die für die Bürgerinnen und Bürger mit Härten einhergehen. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, öffentlich zu kommunizieren. Das ist ja zum Beispiel im Rahmen des Sachverständigenrats auch unser Auftrag, nicht nur die Politik, sondern auch die Öffentlichkeit zu beraten. Und das tue ich. Und dass das nicht jedem gefällt, das ist Teil des Geschäfts. Aber ich glaube, das muss man aushalten.
Also Sie werten es nicht als persönlichen Angriff, was Matthias Miersch da heute gesagt hat.
Ich kenne seine Aussage nicht im Detail und weiß auch nicht, auf welche Tweets er sich bezieht. Ich tweete meistens zur Wirtschaftspolitik, manchmal auch einige Analysen von Aussagen, die aber auch immer Analysen sind, die letztlich in letzter Konsequenz mit wirtschaftspolitischen Themen zu tun haben und sonst manchmal zum Fußball, aber das meint er wahrscheinlich auch nicht.
Frau Grimm, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag.
Ich danke Ihnen.
Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg ist heute live dabei auf der Bühne und spricht mit Gabor Steingart über die Debatte um die Wehrpflicht. Schließlich war er es, der sie damals ausgesetzt hat. Das ist ein Teil der Show Celebrating Democracy, heute Abend in Düsseldorf. Dazu gibt es Live-Musik von der Pioneer Band und Live-Unterhaltung mit Alef Doğan, Jörg Thaddäus und vielen, vielen mehr. In der Rheinterrasse Düsseldorf. Und es gibt noch Resttickets, die wir verschenken. Die Infos finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da staunt man, dass die US-Regierung bei Trilogy Metals einsteigt. Es ist ja nicht das erste Investment der Trump-Regierung. Die Analyse kommt wie immer von Anne Schmidt an der Wall Street. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, die US-Regierung ist überraschend mit einem Investment von $35,6 Millionen bei Trilogy Metals eingestiegen. Das ist tatsächlich schon das zweite große Engagement der Trump-Regierung in diesem Jahr bei einem strategisch wichtigen Rohstoffunternehmen. Das erste war ja das Investment in MP Materials, für seltene Erden war das. Und das Besondere jetzt diesmal ist auch, Washington übernimmt direkt 10% der Aktien und sichert sich noch weitere zusätzliche Kaufoptionen. Die Strategie dahinter ist, die USA wollen sich unabhängiger von China machen und setzen gezielt auf heimische Rohstoffprojekte, gerade bei Kupfer, Kobalt und anderen Metallen, die für die Energiewende und auch die digitale Infrastruktur dringend gebraucht werden. Mit dem Investment bekommt Trilogy jetzt nicht nur frisches Kapital, sondern auch die Genehmigung für eine große Straßenverbindung zu den Minen in Alaska. Die gibt's gleich mit dazu. Damit werden regulatorische Risiken deutlich reduziert und das Projekt kann strategisch weiterentwickelt werden. Das Ergebnis an der Börse war auch spektakulär. Die Aktie von Trilogy ist sensationelle 211% gestiegen gestern. Für den Markt ist das ein ganz klares Signal, dass Washington bei Schlüsselindustrien auch direkt auf Einkaufstour geht und in Zukunft weitere ähnliche Deals möglich sind, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass die Dauerwelle immer wieder in der Kritik steht. Heute gilt sie als Symbol der 80er, mit dem Ruf, altmodisch oder überstyled zu wirken. Doch schon bei ihrer Erfindung waren Friseure schwer zu überzeugen. An diesem Tag im Jahr 1906 stellte Karl Ludwig Nessler sein neues Lockengerät vor, die erste elektrisch betriebene Dauerwellenapparatur. Begeistert von seiner neuen Lockenformel lud er die führenden Friseure Londons in seinen exklusiven Salon in der Oxford Street ein, um ihnen seine Methode, eine Kombination aus chemischer und thermischer Behandlung, vorzuführen. Doch beeindruckt waren sie nicht. Die Idee zur Dauerwelle war Nessler schon als Kind gekommen. Zu Hause im Schwarzwald arbeitete er gelegentlich als Schafhirte. Dabei fiel ihm auf, dass Schafhaare im Gegensatz zum menschlichen Haar dauerhaft gelockt sind. Doch was, wenn auch glattes Menschenhaar eine Locke halten könnte? Diese Frage, die ließ ihn nicht mehr los. Nessler entdeckte seine Leidenschaft und begann eine Lehre beim Dorfbarbier. Doch der kleine Schwarzwaldsalon, er war dem jungen Nessler bald zu klein. Also begab er sich auf Reisen nach Basel, Mailand und Genf. Und danach ging es nach Paris. Und dort lernte er Katharina Leible kennen, eine junge Frau aus der Ulmer Gegend, die sich bereit erklärte, die erste Dauerwelle an sich ausprobieren zu lassen. Damals war Nesslers Methode noch weit von Perfektion entfernt. Sein erstes Versuchskaninchen ging nach Hause mit halbgelocktem Haar und vielen Brandblasen auf Kopf und Nacken. Aber wer schön sein will, der muss leiden. Doch beim dritten Versuch, nachdem alle Wunden verheilt waren, gelang es Nessler endlich. Er hatte nicht nur die Dauerwelle erfunden, sondern auch seine große Liebe entdeckt. Denn Katharina Leible, sein erstes Testmodell, wurde auch seine Frau. Eine Locke, wie sie nur das Leben drehen kann. Gemeinsam zogen die beiden nach London, wo er seinen Salon eröffnete und den Hair Curler vorstellte. Anfangs blieb der Erfolg, wie gesagt, bescheiden. Doch in den folgenden Jahren eroberte die Dauerwelle die Frauenwelt Londons. 1910 erhielt Nessler schließlich das Patent für seine Erfindung. Und so wurde er vom Schafhirten zum Stilpionier.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Wie viele Menschen bewegt sind vom Tod von Franz Josef Wagner. Mit 82 Jahren ist er verstorben, der legendäre Bildkolumnist, dessen Post von Wagner fast 25 Jahre lang erschien und ein Stück Boulevardgeschichte wurde. Hier eine letzte Post an ihn selbst. Lieber Franz Josef Wagner, Worte sind nicht gleich Worte. Es gibt lange und kurze, gute und schlechte, schöne und solche, die wehtun. Liebe ist ein starkes Wort. Worte waren ihre große Liebe, Franz Josef Wagner. Sie lebten mit ihnen und lebten durch sie und brachten sie zu Blatt. Manchmal frech, anmaßend, manchmal nachdenklich, fast sentimental oder vernichtend kritisch. Niemals langweilig. Sie richteten ihre Worte an die Reichen und Schönen, die Mächtigen und an ganz normale Menschen, an vergessene Alltagshelden. Alle bekamen mal Post von ihnen. Der Kanzler, das Hochzeitspaar Bezos, ein namenloses Todesopfer in der Ukraine, Donald Trump und all jene, die sich Donald Trump anbiedern. Aber auch Angela Merkel, Markus Lanz, ein verletzter Fußballer. Über ihre Worte sprach man. Manch einer regte sich über das Geschriebene auf, andere applaudierten. Keiner hatte keine Meinung zur Post von Wagner. Sie brauchten nie viele Worte, um viel zu sagen. Sie feilten jeden Tag in ihrem Kämmerlein handschriftlich an ihren sparsamen, behutsam gewählten, messerscharfen Formulierungen. Vor Redaktionsschluss riefen sie an beim Verlag und gaben telefonisch ihren Text durch. Wer braucht schon E-Mails? Sie waren ein Printjournalist aus einer anderen Zeit. Oder doch eher ein Künstler, ein Poet? Auf jeden Fall einer mit Festnetztelefon, das eine Weltscheibe hat. Am Abend sah man sie manchmal in der Paris-Bar in Berlin-Charlottenburg, bei einem Glas Rotwein zwischen Schauspielern und Künstlern. Ein Lebemann. Einmalig ist auch ein starkes Wort. Sie waren einmalig, Franz Josef Wagner. Sie werden fehlen. Gute Reise. Herzlichst und bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.